Jeder weiß es, es ist eine absolute Binse, gemacht wird dagegen aber nichts. Die Ungleichheit in Deutschland ist extrem groß, vor allem wenn es um die Vermögen geht. Bei dem ZDF-Format Auf der Couch hat eine Sozialberaterin und Autorin von der Linkspartei gegen einen Unternehmensgründer von der CSU über die Frage debattiert, sollen Reiche mehr Steuern zahlen? Wir schauen es uns an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über einen Evergreen. Sollen Reiche mehr Steuern zahlen? Ist das wirklich notwendig? Wenn ja, welche Steuer? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ich habe dazu vor rund 5 Monaten dieses passende Video schon mal veröffentlicht, warum Linke die Vermögenssteuer überschätzen. Ich bin selbstverständlich ein Sympathisant, wenn es darum geht, die Vermögenssteuer zu reaktivieren, die Erbschaftssteuer deutlich strenger zu gestalten, als sie jetzt ist. Bin allerdings skeptisch, wenn Linke das als Priorität Nummer 1 setzen, ja? Wenn sie behaupten, dass das Geld der Reichen nötig sei, um was für die Armen zu tun, ja? Denn so funktioniert unser Staat nicht, so funktioniert das Geldsystem nicht, Geld wächst nicht auf reichen Menschen, ja, der Staat ist nicht davon abhängig, dass eine BMW-Aktionärin Susanne Klatten mehr Steuern zahlt, ja? Kinder müssen nicht arm sein, Schulen müssen nicht marode sein. So lange, bis Frau Klatten, ja, oder ein Matthias Döpfner, wer auch immer, mehr Geld an den Staat überweist. Damit überhöht man die Reichen, damit untergräbt man die finanzielle Fähigkeit des Staates. Bevor wir hier reinstarten, lasst mich euch noch einmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Unter geldfuerdiewelt.de schreibe ich exklusive Analysen und Kommentare, beispielsweise zuletzt hier über die EZB, warum sie selbst die Kosten mit den hohen Zinsen treibt, das aber in der offiziellen Inflationsrate beispielsweise nicht auftaucht, oder lege den Finger in die Wunde, wenn der Chefökonom von Christian Lindner, Lars Feld, eine Studie über die Schuldenbremse schreibt, bezahlt von der FDP-eigenen, FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, um die Schuldenbremse als wissenschaftlich darzustellen. All das exklusiv hier in diesem Newsletter. Es gibt auch einiges hinter der Paywall. Mit 5 Euro im Monat kommt ihr schon dahinter und unterstützt damit meine ganze Arbeit, ob hier auf YouTube, auf Instagram oder hier bei Geld für die Welt. Das alles kostet viel Zeit, Energie und Nerven. Deshalb bin ich auf bezahlende Abonnenten angewiesen. Danke für jeden, der das macht. Danke für jeden, der das in Erwägung zieht. Und damit genug der Werbung vorneweg. Wir starten mal rein.
Leute, die immer die lautesten, die schreien, ja, mehr Geld den Reichen wegnehmen, die sind selber meiner Meinung nach taugenichts.
Wenn soziale Fragen nicht gelöst werden in einer Gesellschaft, dann gefährdet das auch unsere Demokratie. Und dann hier so argumentieren, ja, funktioniert so nicht. Nein, das ist ein Doppelmoral.
Nein, das ist überhaupt keine Doppelmoral.
Natürlich, auf der einen Seite.
Ich will ja nicht sein Geld.
Mehr Besteuerung für Reiche. Eine immer wieder diskutierte Frage, zu Recht oder einfach nur nervig. Chansin Köktürk, meine erste Gästin, sagt, zu Recht, wir brauchen eine Umverteilung. Und die Frage ist, möchte sie meinem zweiten Gast das Geld wegnehmen? Pacheo Kader, er findet die Steuer auf Vermögen, die Steuer auf Erbe einfach nur frech und unfair. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Diskussion hier auf der Couch. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid auf der Couch. Chansin, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Unsozialstaat. Ist Deutschland für dich unsozial?
Wir erleben in Deutschland vor allem, dass je höher das Einkommen ist, desto geringer die soziale Verantwortung ist. Und ich glaube, dass das nicht gerecht ist.
Siehst du das auch so? Je höher das Einkommen, desto geringer die soziale Verantwortung?
Nee, sehe ich überhaupt nicht so, weil desto höher das Einkommen ist, umso mehr Steuern zahlt man auch und umso mehr trägt man auch so bei, dass die Gelder umverteilt werden auf die ärmeren Menschen.
gerade bei der Einkommensteuer stimmt das natürlich, ne? Die ist progressiv ausgestaltet. Wer mehr Einkommen verdient, der zahlt auch einen höheren Steuersatz. Beim Vermögen ist das ja gerade nicht so. Also in Deutschland wird Arbeit so viel besteuert, international verglichen, wie kaum woanders, und Vermögen so wenig. Also ich glaube, ich hätte eher den Punkt beim Vermögen angesetzt als beim Einkommen.
Ist euch was aufgefallen, wie die beiden sich hingesetzt haben? Pacheco sehr ausladend, das nennen wir Powerposing in der Psychologie. Das heißt, wir strahlen Kraft aus, wir strahlen Dominanz aus. Und ich glaube, er hat das ganz bewusst gemacht. Und Chansin auf der anderen Seite war eher ein bisschen in sich zusammengefallen, eher ein bisschen klein gemacht. Ich würde behaupten, sie hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so wohl gefühlt.
Wir brauchen Geld, um in Bildung zu investieren. Es ist nichts teurer, als nicht in Bildung zu investieren. Ja. Wir brauchen Gelder, um in Gesundheitssystem zu investieren. Wir brauchen Gelder, um Chancengleichheit zu schaffen, damit jedes kleine Kind, auch wie du beispielsweise, ein Unternehmen vielleicht irgendwann aufbauen kann.
Ja. Das ist diese klassische Argumentation über, wir brauchen das Geld. Ja, der Staat als Bettler bei den Reichen, der dort den Hut rumgehen lassen muss. Ja. Ich finde wirklich, das untergräbt die finanzielle Fähigkeit des Staates. Ein Staat hat sein eigenes Geld. Der ist nicht auf das Geld seiner reichen Steuerzahler angewiesen. Ja. Und die Reihenfolge sollte nicht sein, wir warten erst, bis wir Geld von den Reichen bekommen und dann machen wir was für Bildung, dann machen wir was für Gesundheit, dann machen wir was für die vielen guten Sachen, die Chansin hier vorschlägt, ja, wo sie auch absolut recht hat. Jedes dieser Projekte hat verdient, deutlich mehr Geld zu bekommen, damit wäre die Welt eine bessere. Aber die Reihenfolge sollte umgekehrt sein. Erst lösen wir diese ganzen Probleme. Der Staat hat staatliches Geld, das ist sein eigenes Geld. Der Staat schöpft sein eigenes Geld. Es ist ein Mythos, dass es Steuerzahlergeld ist. Ja? Jeder Euro, der zu Steuerzahlungszwecken genutzt wird, ist einer, der vorher vom Staat geschöpft wurde. Anders geht es nicht. Wir haben ein Henne-Ei-Problem bei dieser Frage. Und ich finde, am klarsten wird das, wenn wir das Gesellschaftsspiel Monopoly nachdenken. Ja? Was passiert bei Monopoly? Am Anfang kriegt jeder Spieler Startgeld, 1500 Euro aus der Bank, ja, und wenn man dann anfängt und man würfelt in 4, kommt man auf dieses Feld, wo man Steuer zahlen muss. Oh, Kacke. Wie kann man dieser Steuerverpflichtung nachkommen? Ja, nur weil am Anfang des Spiels die Monopoly Bank den Monopoly Spielern ein Startgeld gegeben hat. Hätte sie das nicht gegeben, wäre der Spieler jetzt direkt pleite, könnte diese Zahlung nicht erfüllen, wäre aus dem Spiel raus, ja. Dass er diese 200 Euro an die Monopoly Bank zahlt, finanziert aber ja nicht die Monopoly Bank. Ja, es sind ja nicht die Spieler, die Bank finanzieren, sondern die Bank finanziert die Spieler. Kein Monopoly-Spieler behauptet von sich, ah, jetzt habe ich 200 Euro in die Monopoly-Kasse gezahlt, an die Monopoly-Bank. Jetzt hat die Bank endlich genug Geld, um demjenigen, der bald über loskommt, Geld auszuzahlen. Ja? Es ist völlig klar im Monopoly-Spiel, die Bank ist der Geldsouverän. Daher kommt das ganze Geld. Monopoly-Geld kommt aus der Monopoly-Bank, wächst nicht auf Monopoly-Spielern. Und deshalb sollte man sich das, was man in Monopoly sehr einfach versteht, auch auf den Staat übertragen. Ja? Der Staat muss sein eigenes Geld erst schöpfen und ausgeben, bevor er es über Steuern wieder einnehmen kann. Heißt, völlig logisch, man muss die ganzen institutionellen, komplexen Details des Geldsystems, was ist ein Zentralbankguthaben, was ist ein Giralgeldguthaben, alles nicht verstehen. Ja, es ist einfach nur von der Reihenfolge so, damit ein Staat in seiner eigenen Währung Steuern einnehmen kann, muss er diese Währung vorher ausgeben. Wenn das so ist, wenn Ausgeben vor Einnehmen kommt, dann ist es einfach unlogisch zu behaupten, der Staat muss bei den Reichen betteln, um dann für Bildung, für Gesundheit oder sonst was genug Geld zu haben. Und deswegen sollte man dieses Narrativ, der Staat ist auf das Geld der Reichen angewiesen, aus progressiver Sicht, aus linker Sicht, finde ich, nicht bestärken, nicht besteuern, den Staat nicht zum Bettler bei Reichen machen. Ja, man überhöht die damit und man merkt ja auch, wie geil die sich damit fühlen. Ja, also er sitzt jetzt hier und sagt, ja, wenn ich viel verdiene, zahle ich viel Steuern. Natürlich ist das sozial. Hm? Ja, da verteilen wir ja mit um. Hm? Ja, als wären das die größten Wohltäter des Landes.
Weil nicht jeder dieselben Chancen hat. Und ich glaube, die Debatte wird dann erst interessant, wenn den superreichen Menschen, ja, von denen wir das fordern, gibt ein bisschen mehr ab, dass sie merken, wo geht mein Geld eigentlich hin.
Das weißt aber du aber es ist offensichtlich. Weil du kannst es nicht steuern. Das ist ja genau das Problem. Du kannst es nicht steuern, wohin deine Steuergelder hingehen.
Es ist jetzt kein Argument, wo ich jetzt sagen würde, okay, die Angst ist super nachvollziehbar.
Aber was was haben wir denn aktuell für eine Situation? Wir haben eine Situation, dass wir Steuern zahlen, für Klima und Energie in Zentralafrika 200 Millionen ausgegeben wird.
Aber das ist doch nicht schlimm, wenn das getan wird.
Lieber an das eigene Land erst denken und an die eigenen Bürger im Lande. Also Germany first.
Hascheo, mal was persönlich.
Ja, also ein CSU-Mitglied, wie man hier sofort merkt. Aber dahinter steckt die liberale Weltsicht, dass man selbst mit seinen hart verdienten Euros besser weiß, umzugehen als eine andere Person oder noch schlimmer, ein Staat mit wechselnder Regierung. Ja, da ist es aus liberaler Sicht immer so, man meint, besser zu wissen und besser damit umgehen zu können als wer anders. Und aus der Sicht heraus folgt natürlich, der Staat sollte so klein wie möglich sein. Ja? Der Staat sollte bloß nicht irgendwelche Entwicklungshilfe-Sachen oder so machen. Das ist ja das, was er hier jetzt gerade kritisiert. Und den Privaten so viel wie möglich lassen. Vor allem denjenigen, die in Anführungszeichen erfolgreich sind, also hier irgendwie Unternehmensgründer, die viel Geld verdienen, die Spitzenverdiener, die dann als Leistungsträger deklariert werden, von denen schön steuerlich die Finger lassen.
Ich ist, ne? Bist du Millionär?
Ich möchte eigentlich zu dem Thema, zu meinem Vermögen oder so, möchte ich eigentlich jetzt nicht genauere Aussagen machen, weil ich da schon ein bisschen diskreter gerne umgehe. Ich lasse die Frage offen. Vielleicht ab einem Vermögen von 30 Millionen, 20 bis 30 Millionen ist man reich, weil dann kann man sich auch wirklich alles leisten, außer ein Privatjet und eine Yacht.
Gut, du hast auf jeden Fall...
Das sehe ich im Übrigen auch so, dass einfacher Millionär zu sein noch nicht diejenigen sind, die das große Problem sind, sage ich mal. Ja. Denn als einfacher Millionär hast du vielleicht einen guten Job gehabt, ja, eine erfolgreiche Firma, hast vielleicht eine Immobilie, ja, wenn du schon in München eine Immobilie vor 20 Jahren, 30 Jahren gekauft hast, in guter Lage bist du vielleicht mittlerweile Papiermillionär geworden. Also das ist gar nicht so das Ding. Also Multimillionäre, ja. Wie er sagt, 2030, man könnte auch sagen ab 5 oder 10, ja. Das sind die wirklich Superreichen. Die verfügen auch über viele Produktionsmittel und bestimmen dadurch auch, was Phase ist für ganz viele malochende Menschen. Ja, also wenn denen viele Betriebe gehören beispielsweise, haben die ja einen enormen Einfluss auf viele Menschen. Und das ist ja, gerade aus demokratischer Sicht, ja auch so ein Ding. Wenn wir Demokratie für politische Entscheidungen wollen, warum nicht auch im Wirtschaftsleben, ja, da haben die viel Einfluss, da haben die viel reale Macht, wenn die über viele Produktionsmittel und über viele Köpfe und Menschen dahinter entscheiden können. Ne? Aber ein Papiermillionär aus München, weil er eine Immobilie in einer guten Lage gekauft hat, das ist nicht das Problem.
Weil deutlich mehr Geld als der Durchschnitt.
Ich arbeite auch viel mehr als der Durchschnitt.
Okay.
Ja. Ich arbeite auch viel mehr.
Okay, würdest du das, was Pascheo zu viel hat, nehmen und anders verteilen?
Klar. Ich fordere eine progressive Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer, weil ich glaube, dass wir Gelder brauchen, um soziale Gerechtigkeit voranzubringen und gegen soziale Ungleichheit anzukämpfen.
Sie sagt nicht, ich fordere die Vermögenssteuer, damit die Reichen nicht mehr so reich sind. Ja? Aber das Reichsein, dieses Verfügen über die Produktionsmittel ist ja das Thema. Nur, wenn man sich auch ehrlich macht, ich finde es schon gut, dass sie sagt, progressive Vermögenssteuer, das heißt, je höher das Vermögen, desto höher der Steuersatz. Wenn man jetzt sowas wie die SPD durchsetzt, ne, so 1-2% Flat Vermögenssteuer ab 1-2 Millionen Euro Freibetrag. Vermögende machen ja mit ihrem Vermögen jedes Jahr neue Zinsgewinne, neue Dividenden, neue Einnahmen aus ihren Betrieben, ja, also aus ihrem Geld mehr Geld. Das erwirtschaftet Rendite. Und diese Renditen liegen zwischen 5% und 10%, je nach Jahr. Wenn man dann 1-2% von deren Vermögen besteuert, ja, dann sorgt das nicht dafür, und ich glaube, diese Illusion muss man sich mal nehmen, dass die Schere zusammengeht, sondern nur, dass die Schere oben nicht mehr, sagen wir besser gesagt, langsamer auseinandergeht, ja, langsamer nach oben geht. Sie geht weiterhin nach oben, wenn man 5% Rendite macht, aber 1% Steuern zahlen muss, ja, aber eben nicht mehr so schnell. Das ist das Einzige, was man verhindert dadurch. Wird das dazu führen, dass die ihre Betriebe verkaufen, ja, und dann also Einfluss auf ihre und ihre Produktionsmittel, die sie dann beherrschen, verlieren, aufgeben? Nein, realistischerweise nicht.
Ich lehne strikt höhere Steuern für Reiche ab, da wir meiner Meinung nach schon hohe Steuerbelastung haben in diesem Lande. Im Gegenteil, man sollte vielleicht die Steuern sogar mindern.
soll er doch mal sagen, wie hoch denn gerade die Steuerbelastung für Vermögen ist. Ja, da gibt es fast nichts. Ja? Die Grundsteuer, okay. Die Erbschaftssteuer, also Erbschafts- und Schenkungssteuer, die allerdings so viele Privilegien hat, dass da 8 Milliarden jedes Jahr bei rumkommen, während 400 Milliarden vererbt werden. Ja? Macht eine reale Steuerlast von 2%. Lächerlich, lächerlich wenig. Und Vermögenssteuer gab es mal, aber ist abgeschafft. So, also wo soll bei Vermögen ja, die kranke oder krasse Steuerlast sein?
Man merkt auf jeden Fall, dass ihr unterschiedliche Standpunkte habt. Und ich würde gerne ein kleines Experiment mit euch machen. Hilft ihr mir beim Umbau?
Ja, klar.
Ja, gerne.
Ja?
Okay. Fliegen wir durch. Für uns zwei.
Ja.
Wir starten hier.
Oft haben wir ja auch so bestimmte Urteile über den anderen im Kopf und wissen noch gar nicht so, wie der so richtig tickt und denkt. Und ich würde gerne, dass jeder 3 Vorurteile, die er über den anderen hat, darauf schreibt auf die Tafel. Ihr habt hinter euch einen Stift liegen und der andere sieht das erstmal nicht. Ja?
Okay.
Diese Übung ist dafür gedacht, dass das rauskommt, was wir wirklich denken. Denn wenn wir eine Person treffen, dann haben wir häufig schon ein Bild über sie und dieses Bild verhindert dann manchmal, dass wir wirklich herausfinden, was die Person möchte, welche Bedürfnisse diese Person hat, nämlich uns zu öffnen. So, stellt euch mal bitte hier hin, nebeneinander, Schulter an Schulter. Okay, wer möchte denn anfangen, seine Vorurteile über den anderen mal zu artikulieren?
Ja. Oh, ich hab's schon gesehen. Vorurteil, heiß auf mehr Steuern. Was ist das denn?
Kann ich gerne machen.
Okay.
Ich schätze die Johnson als sozialistisch ein. Dann heiß auf, dass sie heiß ist auf mehr Steuern. Mhm. Und undankbar.
Ich glaube, wenn der Bedarf klar ist, wohin die Gelder fließen sollen, dann ist es nicht undankbar, sondern es ist fördernd für eine sozial gleiche Gesellschaft.
Ich finde das Argument viel besser, dass undankbar Quatsch ist, weil es ja leistungslos in sehr vielen Fällen ist. Ja? Also wer Multimillionär wird, hat das in den wenigsten Fällen selbst erarbeitet. Ja? In Deutschland wird Vermögen größtenteils vererbt. So, und Erbe hat nichts mit Leistung zu tun. Das ist Spermalotterie. Ja? In welche Familie, in welchen sozioökonomischen Verhältnissen man geboren wird. Und deswegen hat das mit Leistung leider. Es wäre ja schön, wenn es andersrum wäre, ja, dass die wirklich viel leisten, die erfolgreich sind, erfolgreiche Unternehmen gründen haben, ja, wenn nur die tatsächlich zu sehr viel Vermögen kommen, alles klar, wäre gut, wäre ein guter Anreiz, ja. Funktioniert die Marktwirtschaft auch besser, als wenn man so eine Geburtenlotterie hat. Ja? Und das, glaube ich, herauszustellen, trifft dann auch viel mehr den Nerv als diese Bettlerstrategie. Ja? Also wir nehmen euch Geld ab, um was Gutes zu machen. Und wenn ihr nur davon überzeugt seid, dass wir wirklich gute Sachen damit machen, ist ja auch ein bisschen etatistisch, ja? Staat macht damit gute Sachen, damit kommt man bei Liberalen nicht an. Da kriegt man bei denen keinen Punkt.
Wie fühlt sich das gerade an?
Also habe ich jetzt nichts anderes jetzt erwartet.
Verstehe, wie fühlt sich das für dich an, das einmal laut ausgesprochen zu haben?
Normal. Also okay. Ich habe damit kein Problem, das laut auszusprechen. Ich finde, Ehrlichkeit schadet nie.
Gut, Chansin, möchtest du mal?
Ja, also ich habe aufgeschrieben, denkt autobiografisch und schließt von sich auf andere Menschen. Zweitens, Egoismus steht vor Gemeinwohl. Mhm. Und drittens, ist ein Christian Lindner-Fan.
Was würdest du sagen? Hat sie den Schwarzen getroffen, wie fühlst du dich damit?
Ja, also egoistisch kann ich nichts mit anfangen. Also ich bin alles aber nicht egoistisch. Ich bin Christian Lindner-Fan auf jeden Fall. Wobei er mich grundsätzlich ein bisschen enttäuscht aktuell. Aber ist einmal da so dahingestellt. Aber so an sich ist okay.
Kannst du mitleben?
Ja, wer links eingestellt ist, denkt das wahrscheinlich über jemanden wie mich. Ich weiß, dass ich den Menschen nichts Böses tue. Im Gegenteil, ich tue den Menschen was Gutes. Und mir auch und meiner Familie. Deswegen, ich bin im Reinen mit mir selber. Das prallt an mir ab.
Danke erstmal, dass ihr so offen und ehrlich wart. Wir bauen wieder zurück, ja? Teambildende Maßnahmen. Ich finde, die erste Übung zeigt sehr, sehr klar, dass Pacheco sehr emotional auch diskutiert. Und er hat zum Beispiel undankbar gesagt. Das ist ein Gefühl, was er hat und was er ihr dann wiederum zuschreibt. Und wenn wir sehr, sehr emotional diskutieren, verengt das häufig unsere Sicht. Das heißt, es macht nicht das auf, was wir in Diskussionen brauchen, nämlich Perspektivübernahmen, sondern es lässt uns festbeißen an einem Punkt. Und ich glaube, dieses undankbar wird uns vielleicht noch ein bisschen begleiten. Ihr habt euch jetzt ganz kurz kennengelernt und man hat eigentlich schon ein relativ klares Bild von dem anderen im Kopf, was man sofort konstruiert und baut. Paschee, du hast über Chansin geschrieben, sozialistisch, heißt auf mehr Steuern und undankbar.
Undankbar ist krass.
Wo fühlst du dich am wenigsten gesehen?
Undankbar.
Ja?
Die anderen sind okay für mich. Undankbar insofern, dass ich bin nicht undankbar dafür, dass Menschen nicht da genug geben. Also ich sage ja nicht, hier tut niemand was, aber ich sage, dass wir mehr Geld brauchen. Mehr zu fordern, weil Bedarf da ist, finde ich nicht undankbar.
Pascheo, wie geht's dir jetzt damit, wo du das hörst von Chansin?
Vielleicht, wenn sie nicht undankbar ist und sagt, okay, dann vielleicht einfach gierig oder so.
Siehst du dich da mehr gierig?
Gierig. Als das ist okay, Akzeptanz. Also
vor allem, es geht ja nicht um ihren eigenen Geldbeutel.
Das ist seine Meinung. Also es hat nichts mit...
Gerade als Sozialarbeiterin muss man ja mal sagen, also sie ist eine Heldin in unserer Gesellschaft. Sie opfert sich für diejenigen auf, die es sehr schwer haben, vielleicht sogar am schwersten haben, ja, stellt ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Das ist kein Job, in dem man also Millionärin wird, ja, will sie glaube ich auch nicht, ja, aber davon gierig zu sprechen, ist also nun wirklich komplett am Thema vorbei.
Mit gierig zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich in meinem Job, den ich seit 10 Jahren mache, sehr deutlich sehe, dass Menschen zu wenig haben und aus Armutskreisläufen nicht rauskommen, egal was sie tun. Also dieses Ding, ich weiß nicht, ob du davon Fan bist, vermutlich schon, würde ich jetzt mal denken, dass man immer alles schaffen kann, was man will.
Ja.
Das würde ich jetzt mal denken. Das
ja,
ist schon,
auf jeden Fall.
Ja. Der Umkehrschluss ist ja aber diesbezüglich dann eher so, ja, wenn nicht, dann bist du selbst schuld. Und das sehe ich halt nicht so.
Was ich dazu sagen kann, ist, die meisten in Deutschland, wenn sie lang genug dran glauben und lang genug sich den Arsch aufreißen, was auf die Kette bringen können und die PS auch auf die Straße bringen können.
Also jeder kann deiner Meinung nach in Deutschland werden, was er will.
Bitte?
Also deiner Meinung nach kann jeder in Deutschland werden, was er will.
Wenn wir was erreichen wollen im Leben, ja, dann muss man auch was dafür tun. Ich denke, viele Leute haben auch Schicksalsschläge, die haben Krankheiten, die haben aufgrund von irgendwelchen Handicaps, habe ich auch Leute kennengelernt, die können nicht mehr wie vielleicht 3 Stunden am Tag arbeiten. Solchen Leuten sollte man ja auch helfen und will ich auch helfen. Aber wenn jetzt einer wie ich einfach, weil ich Lust habe, spielsüchtig werde und dann in die Armut reinkomme, wer kann was dafür?
Ja, also das ist jetzt ein Klischee, ja, dass arme Menschen alle ihr Geld verzocken würden im, weiß nicht, am Spielautomaten. Ne? Auch meilenweit an der Realität vorbei.
Das ist meine Meinung. Also jeder ist seines Glückes Schmied, aber jemand, der gesund ist, ja, und dann in Armut kommt, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass sie über ihren Verhältnissen leben, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass sie nicht mit Geld umgehen können.
Ich glaube, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, sehr, sehr gut mit Geld umgehen können, weil sie nicht viel haben und trotzdem schaffen zu überleben. Fakt ist einfach nur, dass es Armut gibt, dass es Situationen gibt in unserem Staat, die mit Geld behoben werden können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Geld ranschaffen, so.
Aber man muss erst mal selber auf beiden Beinen stehen, um auch jemandem dann zu helfen.
Es geht, glaube ich, darum, dass Menschen, die viele Steuern zahlen und die superreich sind und reicher sind, verstehen, wohin das Geld eigentlich gehen könnte.
Was will man den Leuten dann noch mehr absprechen? Also dann hinzugehen und zu sagen, ja, aber du bist, du musst noch mehr und wir wollen, dass du verdienst viel zu viel Geld. Da muss man ja auch mal ein bisschen daran denken, wie fühlen sich diese Leute, die denn so viele Steuern zahlen?
Würde dich das eher...
Oh ja, da müssen wir ganz dringend drüber nachdenken, ja. Oh ja, wie geht's eigentlich einer Susanne Klatten? Oder wie ging's, überleg mal, der Matthias Döpfner, wie ging's denn dem, ja? Der 1 Milliarde an Springer-Vermögen von Friede Springer bekommen hat. 1 Milliarde, ja? Und darauf genau keine Steuern gezahlt hat. Eigentlich nach dem geltenden Erbschaftssteuerrecht hätte er 300 Millionen zahlen müssen, aber der hatte ja vorher sein frei verfügbares Vermögen ungefähr 300 Millionen Euro waren es, glaube ich, genutzt, um Springer-Aktien selbst zu kaufen. So, jetzt hatte er kein frei verfügbares Vermögen, aus dem er hätte die Steuerlast bezahlen können. Und da er ja nur mehr Aktien bekommen hat von dem Unternehmen, wo er sowieso schon beteiligt war, gibt es dann eben die Ausnahme, kein frei verfügbares Vermögen, ja, einfach noch mehr Aktien von dem Unternehmen, was man schon besitzt. Also, tja, geht das Land Brandenburg leer aus. Muss man sich mal überlegen, ja, wenn der auf diese 1 Milliarde, die er da geschenkt bekommen hat, Steuern hätte zahlen müssen, was fühlt der dabei? Wie geht's dem? Hallo? Es gibt bestimmt auch Selbsthilfegruppen von denjenigen, die viel erben und erstmal damit klarkommen müssen. Ja, ist schon ein sehr guter Punkt. Mhm. Da denkt man vielleicht an denjenigen, der am Monatsende sonst zur Tafel gehen muss, total schambehaftet, ja, und vor seinen Nachbarn, vor seinen Kollegen, vor seiner eigenen Familie da aus eigener Sicht die Würde verliert, ja, sich total vom Staat im Stich gelassen fühlt, von der Gesellschaft, ja, von der Politik enttäuscht ist. Der hat ja ein wirkliches Luxusleben im Vergleich zu demjenigen, der viel Steuern zahlt. Ja, wir führen wirklich die falschen Debatten. Wir sprechen zu viel über Armut und zu wenig über Steuern für Reiche, stimmt.
Ärmer machen.
Mich persönlich
von Armut. Wir reden von Armut. Würde dich das ärmer machen, wenn wir jetzt eine Vermögenssteuer hätten?
Naja, arm heißt weniger Geld. Und wenn ich mehr Steuern zahle, habe ich weniger Geld. Das heißt,
arm heißt weniger Geld oder heißt arm kein Brot?
Arm heißt weniger Geld haben.
Und arm heißt nicht zu essen zu haben.
Arm heißt...
Oder ja, zwischen okay. Heizen und Essen entscheiden
aber
zu müssen.
Aber was heißt ärmer?
Würde dich das in deinem Alltag oder in deiner Situation...
Ja, genau, würde es schon.
Würde es.
Okay. Es würde meinem Unternehmen, ganz kurz, lass mich zu Ende führen. Es würde meinem Unternehmen auf jeden Fall ins Gewicht fallen.
Wenn du mehr Steuern zahlen würdest.
Ja, natürlich. Was ist das für eine Frage?
Das ist für mich egoistisch.
Okay, wir halten fest, dass es sehr viele Punkte gibt, wo ihr sehr weit auseinandersteht. Und ich möchte das nochmal...
Schade, dass man ihm da jetzt nicht mal argumentieren lässt, was eine Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer denn wirklich für sein Unternehmen, man weiß auch gar nicht, was sein Unternehmen denn ist, was für eine Rolle er da spielt, ist er Eigentümer, ist er Geschäftsführer, wie viele Mitarbeiter, welche Branche, ja, aber das wäre mal interessant gewesen, jetzt aufzudröseln.
Veranschaulichen und vielleicht gibt es aber auch ein paar Punkte, wo ihr sagt, da könnt ihr euch drauf einigen und ich möchte als erstes diese Couch hier umbauen, weil das hat ja schon mal ganz gut funktioniert irgendwie so von der Gemeinschaftlichkeit, oder? Wollen wir das machen? Okay, woran erinnert euch das?
An eine Ampel.
Ja.
Oder hier die Sendung 1, 2 oder 3.
1, 2 oder 3.
Genau. Daran habe ich auch gedacht.
Ja. Okay, gut. Der erste Lacher hier zwischen euch beiden. Immerhin, das halten wir fest. Ich würde gleich ein paar Thesen vorlesen. Mhm. Und dann möchte ich euch bitten, hinter die jeweilige Position zu treten. Grün heißt, ich stimme zu. Orange heißt, ich bin unentschlossen, kann gerade noch so rüberfahren oder sollte vielleicht stehen bleiben. Mhm. Rot heißt, auf gar keinen Fall.
Okay.
Abschaffung der Erbschaftssteuer.
Mhm. Niemand. Ah, okay. Kann ich gut. Hier stehen?
Du sagst, wir müssten dann noch so ein kirschdunkelrot aufmachen. Ja. Chancy, magst du anfangen? Warum?
Ich glaube, dass das Erbe ein zusätzliches Einkommen ist, was man nicht selbst, wenn wir beim Leistungsgedanken sind, nicht selbst erarbeitet hat. Also es ist unfair, das einfach behalten zu dürfen.
Also das, was Pascheo gerade für seine Kinder erwirtschaftet, ne? Du machst das wahrscheinlich nur für dich selber?
Ich mache das hauptsächlich für meine Kinder.
Die noch nicht da sind?
Die sind noch nicht da.
Aber auf dem Weg?
Das ist ja auch immer so geil. Ja. Natürlich, ja, er macht das nicht für sich selber, nicht egoistisch, nicht für seinen eigenen Lebensstandard. Nein, nein.
Auch noch nicht.
Okay.
Die sind in meinem Gedanken.
Die sind schon in deinen Gedanken lebendig. Das sollte man ihm dann wegnehmen.
Nee, es geht nicht um wegnehmen. Also
er macht das sogar nicht nur für seine Kinder, die zwar noch nicht da sind, nur in den Gedanken bisher, sondern auch für deren Kinder und dann wiederum deren Kinder und deren Kinder und dann die Kinder von denen, deren Kinder und dann von den Kindern wiederum die Kinder.
Das ist immer so eine Gerechtigkeit. Also wir sagen auf der einen Seite...
Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Kinder also dahinter hängen, ja, wie viele Generationen, ja, dann braucht er doch viel Geld, hallo?
Seite die Menschen, die zum Beispiel jetzt seine Kinder beispielsweise, die dürfen das Erbe haben, haben dann Startchancen, mit denen sie vielleicht erfolgreicher werden können. Und gleichzeitig ignorieren wir aber zum Beispiel Kinder, die in Armut geboren werden. Und dann müssen sie aber für ihre Armut Verantwortung übernehmen. Und das finde ich unfair.
Also für mich ist die Erbschaftssteuer die frecheste Steuer, die es überhaupt gibt. Es ist eine Frechheit, Familienvermögen nur aufgrund eines Todesfalls oder eines Erbfalles quasi zu versteuern.
Es wird ja auch, gibt ja auch die Schenkungssteuer, ja. Es wird auch besteuert, wenn es verschenkt wird einfach, ganz ohne Todesfall.
Ich habe eine Verantwortung. Als Elternteil habe ich Verantwortung, als Oma oder Opa habe ich Verantwortung. Ist es nicht in meiner Verantwortung, auch für meine Familie zu sorgen, als Familienvater?
Also deine Familie zuerst.
Natürlich meine Familie zuerst.
Aber wir reden
Wer kümmert sich denn sonst um meine Familie?
Man kann natürlich seine Familie an erste Stelle stellen. Das ist ja, darüber braucht man gar nicht sprechen. Aber was darauf folgt, also warum nicht auch andere Familien und andere Kinder und Menschen auch betrachten?
Okay, die nächste These. Ein Grunderbe für alle am 18. Geburtstag.
Grunderbe?
Ja, einfach 60.000 Euro gibt's aufs Konto.
Auf? Ab wie vielen Geburtstag?
18. Könnte man sich was Schönes von kaufen. Aber ist natürlich so ein bisschen reguliert.
Ja, ja.
Oh, er überlegt.
Ja? Nein. Steht ihr beide?
Ich sage mal, ich stehe schon auch wieder hier so. Also ein bisschen weiter aus. Also ich finde es gut, weil es ist ermöglicht eine Chance, dass jeder gleich irgendwie starten kann.
Ich würde auch hier
kann.
So stehen, ja.
Also du bist unentschieden.
Ich bin dazwischen
ja,
so.
Das ist ja, das müssen wir kurz mal festhalten, das ist das Nächste, was ihr gerade aneinander gerückt seid. Das ist was, worauf ihr euch einigen könnt eigentlich.
Aber aus welchen Gründen ist die Frage?
Aus welchen Gründen? Dann könnt ihr ja mal aufzählen.
Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist in Richtung Chancengleichheit. Also eigentlich bin ich der Meinung, dass es schon eher anfangen muss, eine frühkindliche Entwicklung. Aber es ist ja trotzdem schon mal ein Fundament, dass man mit 18 sagen kann, okay, ich habe... Und dann schauen, wer was mit seinem Geld macht. Okay, aber dass man da schon in sich und in seine Zukunft auch investieren kann. Und das ist fair.
Also ich würde mal sagen, mein Grunderbe, sie hat so ein bisschen... angeteasert, bevor wir über ein Grunderbe sprechen, ja, vorher mal mit 18, 60.000 Euro überwiesen bekommt, sollten wir bitte, bitte, bitte erstmal vorher ganz viele andere Probleme auf dem Weg bis zum 18. Lebensjahr lösen, dass es genug Kita-Plätze gibt und Ganztagsschulen, dass die Kitas und die Schulen erstklassig ausgestattet sind. Wir sind eine alternde Gesellschaft, das sollten die besten und modernsten und effizientesten Gebäude der Stadt sein, ja, wo Lebensqualität noch und nöcher herrscht. Dann sollten wir verhindern, dass Kinder in Armut leben, ja, also wie absurd ist das, wir lassen Kinder in Armut, ja, rechnen das Kindergeld beim Unterhaltsvorschuss an, viele Familien kriegen den Kinderzuschlag nicht, obwohl er ihnen zustehen würde und den dann mit 18, ja, als irgendwie Ablasshandel, den dann 60.000 Euro auf einmal zu überweisen, dann sollte man noch die 60.000 Euro lieber durch 18 Jahre und 12 Monate teilen und jeden Monat als Kindergeld überweisen. Ja, das wäre sinnvoller. Und es ist mal wieder ein viel zu einfacher Gedanke. Da steht man dann immer sehr drauf. Ah ja, einmal 60.000 Euro und dann hat man das Thema Vermögensungleichheit gelöst. Nee, natürlich nicht. Ne? Also erstmal 60.000 Euro würde extrem, extrem... Also erstmal glaube ich, kriegt man bei den konservativen politischen Mehrheiten, die wir haben, 60.000 Euro ohnehin nicht hin. Ja? Also gerade werden irgendwie die letzten Krümel bei Asylbewerbern und Arbeitslosen weggeholt und dann soll es 60.000 einfach für 18-Jährige geben. Ja? Ist genauso unrealistisch wie das bedingungslose Grundeinkommen. Beides atmet auch denselben Geist und glaubt einfach mit so einer bedingungslosen Zahlung, alle Ungerechtigkeiten lösen zu können. Und das ist nun mal nicht der Fall. Ja? Wenn man das machen würde, 18-Jährige kriegen 60.000 Euro, kann sich sofort ausmalen, was mit also privaten Studiengebühren passieren würde nach oben, ja, was dann mit den Mieten für Studenten passieren würde, gleich nach oben, weil da wollen die Leute dann natürlich an diese 60.000 Euro ran und abkassieren. Diese 60.000 würden also ein bisschen Freiheit bringen, natürlich, ja, um nach dem, um während des Studiums, während der Ausbildung sich ein bisschen mehr leisten zu können, allerdings dann zu höheren Preisen und, naja, ein besseres BAföG beispielsweise wäre doch die viel genialere Lösung dafür, mit höheren Sätzen, wo mehr Leute das beantragen können, ja, was dann auch deutlich offener ist für Auszubildende. Also wenn ich drüber nachdenke, was könnte man mit dem Geld machen, würde ich statt einfach den Leuten 60.000 aufs Konto zu überweisen, erstmal dafür sorgen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge viel, 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 viel besser wird. Ja? Das halte ich für das deutlich bessere Instrument.
Mhm. Ja.
Verstehe, was also, wenn man unter der Voraussetzung die Kinder vielleicht auf den Schulen besser finanziell bildet, was wir de facto aktuell nicht haben, keiner hat Ahnung vom Aktienmarkt, keiner hat Ahnung von Kryptos, keiner hat Ahnung.
Ja, leider haben mehr Leute Ahnung von Kryptos als von Euros und woher die kommen. Das ist eine traurige Wahrheit.
Von Solidarität.
Ja, wie gesagt, es geht um Finanzbildung jetzt erstmal hier. Genau.
Grunderbe ab 18, das ist ein Punkt, worauf ihr euch einigen könnt. Ihr würdet das Geld anders ausgeben, aber ihr steht schon mal zumindest beide annähernd bei Grün. Ist das korrekt? Ich möchte es einfach mal festhalten.
Ja, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber wir stehen offensichtlich hier, ja.
Okay, wunderbar. Ja zu der Reaktivierung der Vermögenssteuer in Deutschland.
Nein.
Da war der Weg ganz klar. Verstehe, magst du anfangen?
Ja, ich finde eine Vermögenssteuer finde ich total schwachsinnig. Ich weiß, dass es sie gab in Deutschland. Das Beispiel Frankreich hat sehr gut gezeigt, als die Vermögenssteuer kam, dass die Wirtschaft geschrumpft ist. Es war weniger Geld im Umlauf. Was ist passiert? Die Vermögenssteuer wurde wieder abgeschafft. Es sind Leute wirklich auch ausgewandert, so, was ich verstehen kann.
Und warum ist denn durch eine Vermögenssteuer weniger Geld im Umlauf? Ja, also das würde ja nur dann passieren, wenn das Geld nicht ausgegeben würde. Ich kenne jetzt den Fall Frankreich nicht en Detail. Aber dass die Vermögenssteuer die Wirtschaft hat schrumpfen lassen, weil weniger Geld im Umlauf war, klingt erstmal nach einer sehr unschlüssigen Argumentation.
Und das Gleiche wird in Deutschland passieren, wenn man das macht. Heißt, wenn die Steuerzahler auswandern und die Leistungsträger auswandern, dann gibt es auch weniger Geld, um für soziale Gerechtigkeit zu sorgen.
Ich bin.
So, das ist jetzt natürlich Schachmatt für Chancen Kökdürk. Denn wenn man ganz ehrlich sagt, wir brauchen das Geld der Reichen, um was für die Armen zu machen, und die Reichen dann mit dem Argument kommen, oh, aber Kapital ist ein scheues Reh, dann gehen wir halt ins Ausland, und dann habt ihr kein Geld mehr, um was zu finanzieren, dann ist man mit den eigenen Waffen geschlagen. Und deswegen Vorsicht vor dieser Argumentation.
Auf jeden Fall für eine Vermögenssteuer, weil das sind 20 Milliarden Euro, die uns entgehen und wird die Menschen nicht ärmer macht, die das abgeben, aber dafür unsere Gesellschaft kräftigt und unsere Demokratie stärken kann.
Ich halte das auch, das Argument, dass das die Menschen, die das bezahlen, nicht ärmer macht, für rhetorisch kein gelungenes Mittel. Daran wird er sich jetzt wahrscheinlich auch wieder reiben. Natürlich, ja, Steuern räumen einem Geld vom Konto. Man hat danach weniger Geld als vorher. Man ist dann nicht arm als Vermögender, aber hat weniger Geld. Also ist man ärmer, ja, oder weniger reich, wie auch immer man es nennen will. Wobei man sagen muss, man hat weniger Geld, als man ohne die Steuer gehabt hätte. Denn, also in der Regel, wie erklärt, machen die Renditen von größer 5%, wo man dann 1% Vermögenssteuer zahlt, ist dann nach dem Jahr trotzdem mehr Geld dort. Ja, und das Vermögen trotzdem größer als im Jahr vorher, aber nicht so groß, wie es hätte sein können. Das ist da wahrscheinlich der springende Punkt.
Es ist egal, ob er es ärmer macht, weil er hat sich das erarbeitet und es steht ihm zu. Ja, wenn du halt vielleicht 50% deines Vermögens automatisch abgibst oder 60?
Ja, 50 oder 60, also krasser Strohmann, ja, fordert ja niemand.
Ich wüsste halt nicht, wo dann die Leute dann sagen, okay, das lohnt sich unterm Strich. Fertig, ist sein Eigentum. Also man kann nicht immer damit argumentieren, es macht ihn nicht ärmer, deswegen ist es okay, er hat das verdient.
Er tut auch so, als wäre er der Einzige, der das Vermögen erarbeitet. Ja, erstens, wenn man es erbt, haben es dann die Generation vorher erarbeitet. Und da auch nicht die Eigentümer. Es sind ja nicht die Eigentümer, die Maloche machen. Ja? Sondern es sind die Beschäftigten, die Maloche machen. Eigentümer ohne Beschäftigte würde nicht funktionieren. Ja?
Sprich, das ist auch sein Eigentum.
Okay, er hat es verdient. Und warum dann jemand, der erbt? Was hat er gemacht? Bleiben wir bei Leistung.
Ja, das hat seine Familie gemacht.
Bleiben wir bei Leistung.
Das hat seine Familie gemacht.
Ja, aber nicht er.
Der Familie. Ja, und?
Aber nicht,
wie gesagt, das ist die Verantwortung.
Und warum muss Familie. Dann, da komme ich wieder zu dem Argument, warum
aber
muss
wir sind
ein,
beim Thema Erbschaft.
Warum muss dann, ja, aber da so argumentieren und dann hier so argumentieren,
ja, aber
funktioniert
es ist so.
Nicht. Nein, das ist ein Doppelmoral.
Nein, das ist überhaupt keine Doppelmoral.
Natürlich, auf der einen
ich will
Seite.
Ja nicht sein Geld. Ich will ja nicht sein Geld. Ich will ja nicht sein Geld.
Auf der einen Seite predigt ihr als Christian Lindner Fans Leistung und so weiter, aber auf der anderen Seite ja. ist es, darf man für Erben, ja, darf man Erbe alles behalten, ja. weil mein Großvater das gemacht hat oder was? Ich habe doch da nichts ich dazu beigetragen. Okay. Das ist keine
ja, und,
Leistung.
Aber meine Familie widerspricht, also bin ich nicht der Meinung.
Ja.
Ich glaube, ein Grund, warum die beiden sich so schwer verstehen und so.
Da ist dann auf einmal, ist man dann kollektivistisch, ja, dann gilt das Kollektiv, die Familie zu schützen, aber das größere Kollektiv Gesellschaft ist dann egal.
Was wir einigen können, ist, dass sie auf zwei unterschiedlichen Ebenen argumentieren. Er ist bei der Bedürfnisebene immer auf sich bezogen oder auf seine Familie und sie ist auf einer anderen Ebene. Sie sieht aus ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin immer die Bedürfnisse ja. der anderen. Männer werden eher ich-bezogen sozialisiert und Frauen werden eher so sozialisiert, dass sie auch sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen gucken. Und das wird hier sehr, sehr deutlich. Wir haben genug an der Ampel gestanden. Wir bauen um. Ihr macht jetzt einen Rollenwechsel. Das heißt, okay. ihr nehmt die jeweils andere Position ein. Das ist ein Rednerpult, das ist unsere Rednerübung. Und versucht wirklich in einer kleinen Rede die Position des anderen einzunehmen und aus dieser Position wirklich ehrliche Argumente zu finden, warum das gut ist. Und der andere hört zu auf der Couch. Wir beide sitzen dann auf der Couch. Wir dürfen 2, 3 kritische Nachfragen stellen. Wer möchte von euch beiden anfangen? Schnick, schnack, schnuck.
Okay. Schnack, 1, 2, 3.
Okay, du.
Ich möchte reichere Menschen besteuern, weil ich Flüchtlingsheimen und in sozialen Einrichtungen sehe, welches Menschenleid herrscht. Daher verlange ich mehr Steuern, damit es zu mehr schulischer Bildung kommt und auch daher auch die Gleichheit herrscht dann. Ich möchte eine höhere Vermögenssteuer, weil die Reichen tut's nicht weh, wenn ich denen mehr Geld wegnehme.
Und jetzt kannst du in Paschios Rolle schlüpfen und noch mal ein paar kritische Nachfragen stellen.
Was haben die Reichen davon, wenn sie was abgeben?
Sie leisten mehr für die Gleichheit der Gesellschaft.
Und wie wichtig ist das für unsere Demokratie?
In der Demokratie müssen alle gleichberechtigt sein und am besten auch gleich behandelt werden. Und so könnte man benachteiligte Menschen helfen, gleich behandelt zu werden.
Gut, danke.
Dankeschön. Und jetzt machen wir einen Rollenwechsel.
Mein Name ist Pascheo. Ich bin relativ jung Unternehmer geworden, habe das alles mir sehr hart erkämpft. Und deswegen sehe ich es nicht ein, dass eine Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer gefordert werden, weil ich in meine eigene Familie und in meine Zukunft meiner Kinder investieren möchte und bin der Meinung, dass das, was man selbst leistet, dass man das auch behalten darf.
Warum solltest du nicht mehr Steuern zahlen? Weil du hast ja viel mehr wie die anderen. Scheinbar.
Ich gebe ja schon genug ab. Und wenn ich so hart arbeiten kann, dann schaffen das die anderen auch.
Okay, wir bauen erstmal wieder zurück und dann reflektieren wir die kleine Übung mal, ja? Der Rollentausch hier ist super, super spannend, weil sie, glaube ich, das erste Mal selber merken, auf welcher Ebene sie die ganze Zeit diskutiert haben. Chansen, als sie die Rolle von Pascheo eingenommen hat, sehr, sehr persönlich argumentiert. Und umgekehrt hat Pascheo in Chansens Rolle sehr, sehr auf der Metaebene argumentiert. Und da haben sie gemerkt, warum denn sie die ganze Zeit irgendwie aneinander vorbeifliegen und sich nicht wirklich verstehen. Und das, glaube ich, wird eine Veränderung bringen. Wie war das gerade für euch, mal den anderen zu hören, wie er in der eigenen Rolle spricht?
Ja, ich finde es eher interessant, die Person, die dann die Fragen stellt, also mich dann quasi zu sehen, der dann diese Fragen stellt und es aus jeder Perspektive immer eine Begründung geben kann zu bestimmten Themen. Also, dass ich dann da stand und sagen kann, ja, ich habe es mir hart erarbeitet, also warum soll ich es abgeben?
Pascheo, wie hast du dich gerade gefühlt, als Chansi in deine Rolle eingenommen hat?
Ich fand's sehr lustig, weil sie hat auch genauso begründet wie ich. Also sehr ja, kurz und knapp, aber da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Hast du dich gesehen gefühlt so?
Ja, irgendwo so ein bisschen schon. Also so im Grundgedanken trifft sie auch so Punkte. So.
Ich meine auch deine Körpersprache gelesen zu haben. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo sie das gesagt hast, dass du dich so innerlich entspannt hast. So, ja, irgendwie fühle ich mich da in meiner Biografie, in dem, warum ich in der Welt bin und das mache, was ich mache, gesehen.
Ja, schon. Also kann auf jeden Fall zutreffen.
Ihr kommt ja eigentlich aus ähnlichen Verhältnissen, ne? Also hatten eure Eltern viel?
Nein.
Nee. Ihr habt beide Migrationshintergrund, beziehungsweise eure Eltern, ne? Mhm. Und wahrscheinlich war das Umfeld, in dem ihr groß geworden seid, gar nicht so unterschiedlich, zumindest das, was ihr monetär hattet, ne?
Ja, also bei mir war es klassisch, dass meine Großeltern als Gastarbeiter hergekommen sind und meine Eltern dann irgendwann mit 18, 19 nach Deutschland gekommen sind. Und dort in der Türkei ihr Abitur und so gemacht haben. Und mein Papa hatte auch mehr Glück als meine Mama zum Beispiel. Die kam später hierher und ihr Abi wurde zum Beispiel hier nicht anerkannt und konnte dann dementsprechend nicht studieren. Also die mussten alles selbst machen. Also das war jetzt nicht so, dass wir sehr, sehr viel Geld hatten.
Die mussten alles selbst machen. Trifft das auch auf deine Family zu?
Mein Vater ist 94 aus dem Irak geflüchtet. Meine Mom ist dann 2 Jahre später nachgekommen mit meiner großen Schwester. Ich bin dann quasi als erstes Kind der Familie hier in Deutschland geboren. Wir kommen aus einfachen Verhältnissen. Es hat für den einen oder anderen Urlaub einfach mal auch gereicht. Aber man hat auch schon in der Klasse natürlich gemerkt, dass es einen Unterschied zu den deutschen Kindern gab, ne? Zu den deutschen Akademikerkindern, deren Eltern Anwälte und Ärzte waren. Aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen.
Da hat er auch...
Tatsächlich muss man sagen, ist ja die Biografie von ihm nicht typisch, ja? Nicht groß geerbt und das einfach weiter, sondern scheinbar tatsächlich so self-made Unternehmen aufgebaut, was funktioniert. Also, weil ich das interessant finde, was er denn gemacht hat, schauen wir da mal nach. Er hat hier 2023, vor ungefähr einem Jahr, gab es ein Zeit-Interview und da wird er vorgestellt mit eben als Sohn kurdischer Einwanderer aus dem Irak, haben wir gerade gelernt, geboren in Regensburg, wegen schlechter Leistungen von der Schule geflogen. Oh, krass, dann eine Ausbildung gemacht und während der Corona-Pandemie die Gunst der Stunde genutzt und gemeinsam mit einem Freund mehrere Corona-Testzentren geöffnet und sich damit ein kleines Vermögen aufgebaut. Er findet, Deutschland sei ein Land, in dem jeder alle Möglichkeiten habe, lehnt höhere Abgaben für Wohlhabende ab, etwa eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer. Das ist schon interessant, weil während seiner Jugend hätte er genau von dem profitiert, was Chansen fordert. Ja, besseres Bildungssystem, besseres Gesundheitssystem, bessere öffentliche Infrastruktur, mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Er hat dann während der Corona-Pandemie, ja, never miss a good crisis, dann eine gute Geschäftsidee gehabt. Kann man jetzt von halten, was man will, ob Corona-Testzentren Menschen reich machen sollen. Aber nun ja, das war eben eine Businessmöglichkeit in der Marktwirtschaft. Und würde ich erstmal sagen, irgendjemand muss das ja machen. So, ist halt okay. Und hat damit, wie hier gesagt wird, die Gunst der Stunde genutzt und war damit erfolgreich. Schauen wir mal, was er danach noch gemacht hat. Oder seitdem, denn Corona-Testzentrum ist ja vorbei. Senior Care Hilfsmittel GmbH. Mhm. Was macht denn die Senior Care Hilfsmittel GmbH? Man sieht hier aber auch, es an mehreren Sachen beteiligt hier eine Investmentfirma, PD Group und Senior Care. Es ist ein Betreuungsdienst, ist eine Alterspflege also. Okay. Daran ist er jetzt beteiligt, heißt von Corona-Testzentren in das Pflegebusiness eingestiegen. Gerade bei Pflege ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ja, einerseits, weil der Staat dort ja auch versagt und auf Private setzt. Gut, wenn es dort private Dienstleister gibt. Andererseits, das kann man ihm nicht vorwerfen, ist Geld verdienen, viel Geld verdienen mit Pflege, ja, durch ökonomisierte Pflege nicht das, was vielleicht das ist, was man sich vorstellt, wenn man ein menschenwürdiges Altern will und was die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sich leisten sollte. Ja, vielleicht mal so in aller Diplomatie, aber ich finde das kein Vorwurf an ihm. Ja, war mal ganz, ganz interessant zu sehen, wo er denn herkommt.
Einfach mein Mitgefühl, dass er dann dafür auch viel gearbeitet hat, um irgendwie die Lasten seiner Eltern irgendwie zu tragen.
Janzi, wenn du das jetzt so hörst, ne, kannst du Pacheco auch besser verstehen?
Es gibt für alles, glaube ich, was man tut und wie man denkt und Meinungen irgendwie eine Berechtigung, so, weil man irgendwie geprägt wird. Und ich glaube, dass dahinter auch vielleicht sowas steckt, auch ein bisschen den Eltern was zurückgeben zu wollen vielleicht. Also das, und da kann ich ihn total nachvollziehen und ich glaube, das ist auch voll legitim.
Also es gibt auch Punkte, wo ihr euch begegnet, so auch vor allem auf der Ebene Menschlichkeit, ne?
Natürlich. Und ich glaube auch, dass man mit einem Migrationshintergrund hier in Deutschland groß wird. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, sehr teilen können. Und auch, das ist nicht einfach.
Würdet ihr sagen, das Gefühl zu dem anderen hat sich gerade ein ganz bisschen verändert?
Ja, klar, natürlich. Ich verstehe, also das, was sie gesagt hat, das war eigentlich Volltreffer so mit meinen Eltern, dass ich halt was zurückgeben will. Das war eigentlich so, besser kann man das gar nicht treffen.
Hier entsteht tatsächlich die erste Annäherung. Sie fühlen sich beide gesehen in ihrer Biografie, in ihrem Werdegang und haben, ja, Parallelen, die sie feststellen. Und wenn wir uns im Schmerz gesehen fühlen, in dem, wie wir aufwachsen, dann sind wir auch viel bereiter, die Perspektive des anderen zu übernehmen. Normalerweise. Und wir gucken, ob das auch hier der Fall ist. Ich möchte eine kleine Übung mit euch machen und die hat was mit dem Wort zusammen zu tun.
Okay.
Dafür müssen wir wieder das Umzugsunternehmen anschmeißen. Okay. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft.
Ja, klar.
Ich habe hier zwei Stifte für euch und ich möchte gerne, dass ihr euch vorstellt, dass ihr zusammen auf einer Demonstration seid und ein Demonstrationsplakat entwerft, wo eine Forderung draufsteht, auf die ihr euch zusammen einigen könnt.
Also ich respektiere die Übung, aber ich glaube, dass wir da nicht zusammenkommen.
Ich glaube auch nicht.
Probiert's.
Ich wüsste keinen Punkt.
Ich also rede gerne miteinander. Ne?
Du bist ja gegen jegliche Steuersenkung.
Außer Einkommensteuer. Bei geringverdienenden Menschen.
Ja, wenn wir es dabei belassen, dann wäre das doch schon mal was. Ich habe damit kein Thema.
Also Senkung der Steuern für Geringverdienende.
Moment.
Schreibe ich auf.
Ja. Können wir machen, ja. Ist es fair, nur Steuer für eine kleine Gruppe von Menschen?
Ist es fair, dass die Reichen nicht proportional so viel zahlen, wie sie, also mehr?
Spitzenverdiener bei ihrem Einkommen ja eben schon. Ne? Da gibt es ja eine progressive Einkommenssteuer. Aber spannend, dass sie nur bei der Einkommensteuer gesprächsbereit ist und beispielsweise nicht bei Bagatellsteuern, also Verbrauchssteuern, die halt nur einen kleinen Bereich betreffen, Schaumweinsteuer, Biersteuer, Alkoholsteuer, Kaffeesteuer, weiß nicht, Feuerschutzsteuer, Versicherungssteuer, alles kleine Mini-Steuern, die das Leben, den Verbrauch, ja, den Supermarkteinkauf teurer machen, Beispiel Kaffeesteuer. Ganz wenig Aufkommen haben, irgendwie 1-2 Milliarden, aber viel Bürokratie verursachen. Oder bei der Mehrwertsteuer beispielsweise das zu senken. Denn die Mehrwertsteuer ist regressiv in ihrer Wirkung. Kleine Einkommen, die ihr ganzes Einkommen ausgeben müssen, um den Alltag zu wuppen, sind von einer Mehrwertsteuer, die den Lebensmitteleinkauf beispielsweise teurer macht, stärker betroffen als Spitzenverdiener oder Vermögende. Also auch die Mehrwertsteuer zu senken, ja, da hätte sie wahrscheinlich sogar größere Akzeptanz, weil dann wird er ja auch an sich denken, okay, dann zahle ich am Supermarkt auch ein bisschen weniger Steuern, ist gut, hilft aber vor allem relativ zum Einkommen den Ärmeren deutlich mehr.
Ja, dazu beitragen, die Gesellschaft zu unterstützen, obwohl sie viel mehr haben?
Also die Zahlen.
Wir kommen da nicht zusammen.
Schwierig.
Muss man's? Also muss man's? Ich meine, das ist ein nettes Format so an sich, ne? Aber es ist, also wir haben ja echt einfach unterschiedliche Meinungen.
Gibt es ein...
Oder beim Grunderbe beispielsweise, ja? Da waren sie doch auch schon nah beieinander.
Auf die ihr euch einigen könnt, ohne zu sagen, das passiert dann und schließt das nach sich.
Okay.
Und darum geht's ja auch, in so einem kleinen gemeinsamen Nenner zu finden.
Oder man könnte ja auch über Ausgaben reden, die sie erhöhen wollen, ja? Kindergeld, Kindergrundsicherung, Bildungsinvestitionen, also... Da bist du ja wahrscheinlich sehr schnell dabei.
Was ist, wenn wir jetzt sagen würden, wir bringen eine Vermögensteuer, ja? 20 Milliarden Euro im Jahr. Ganz kurz, wir spielen das nur durch.
Ja.
Und das wird nur in Bildung investiert?
Nee, wäre ich raus.
Okay.
Wäre ich raus.
Also ich...
Wenn man natürlich gefangen ist in diesem... Man braucht Einnahmen, um was ausgeben zu können, dann erschwert das natürlich die Übung, weil dann heißt das, man muss irgendwo Steuern erhöhen. Und wenn das kategorisch ausgeschlossen ist bei Reichen, so, und sie mit ihrer sozialen Ader, ja, das nicht bei Armen machen will, dann ist halt, also, das Spiel vorbei. Ne? Rien ne va plus. Dann kann man sich nicht bewegen. Dann ist man so blockiert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in Koalition SPD und CDU oder jetzt in der Ampel es nicht hinbekommen, eine Steuerreform zu machen. Es gibt quasi seit 20, 30 Jahren keine relevante Steuerreform mehr, weil man sich darauf nicht einigen kann und weil die Schuldenbremse als Steuerreform und Steuersenkungsbremse agiert.
Wir leben davon wegkommen, dass diese Gelder wichtig sind.
Ich habe keinen Vorschlag.
Ihr wart doch gerade bei einer Lösung.
Steuersenkung für Menschen, die nicht so viel haben. Warum sollen wir den Arm noch mehr wegnehmen? Steuersenkungen.
Welche Steuern denn?
Bei Menschen oder bei Geringverdienenden? Bei Menschen
mit geringem Einkommen. Mhm. Aber wäre es jetzt nicht fair, auch einen Kompromiss zu finden für Reiche?
Wir sollen nur ein Plakat machen.
Ja, also ihr seid auf der einen Demo mit einem Plakat unterwegs und ihr habt nicht dieses Klappplakat. Wie fühlt sich das an, so gemeinsam zu demonstrieren, gemeinsam für eine Sache zu sein?
Ja. Also ich muss sagen, es ist ja wirklich das kleinste Ding, was wir jetzt gefunden haben. Aber es ist immerhin etwas. Also so eine kleine Forderung ist es auch gar nicht.
Und damit will ich auch eine Seite von mir zeigen, dass mich das Gemeinwohl der anderen auch interessiert. Genau, so, Punkt.
Wie fühlt sich das an für euch? Weil am Anfang standet ihr noch sehr weit voneinander entfernt und jetzt seid ihr so ein bisschen aufeinander zugetreten.
Im Grunde genommen darf ich ja nicht gucken, mit wem ich eine Einigung getroffen habe, sondern auf was ich mich geeinigt habe. Und das ist gut.
Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir am Anfang das
Also dieses einen Kompromiss mit ihm finden, das hätte ich wirklich spannend gefunden. Ne? Weil hätte man ja alles mal schnell durchdebattieren können. Ne? Bagatellsteuern, Verbrauchssteuern, spezielle Mehrwertsteuern, ja? Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, Fleisch, Bahnfahren, Busfahren. Das wäre wirklich interessant gewesen. Ja? Und bei der Erbschaftssteuer einfach ein paar Privilegien abzuschaffen, ja, oder mit so einem Deal zu machen, beispielsweise bei der Erbschaftssteuer. Wir schaffen so ein paar Privilegien ab. Ja? Also wenn irgendjemand, beispielsweise ist ein irres Beispiel, wenn man 2 Immobilien vererbt, so, dann werden die besteuert. Wenn es 300 sind, dann fällt die Erbschaftssteuer nicht an, weil dann geht das als Betriebsvermögen und da gibt es dann große Ausnahmen. Sowas abzuschaffen und gleichzeitig bei der Erbschaftssteuer den Freibetrag zu erhöhen, ja, also dass es weniger Steuerfälle gibt, weniger Bürokratie und dafür dann eben je nach Verwandtschaftsgrad ist es ja sowieso dann nicht beispielsweise 400.000 Euro steuerfrei sind, sondern sagen wir mal 600.000 oder 800.000. Ja? Ich glaube, mit sowas, da kriegt man wirklich Akzeptanz. Aber oder Grunderwerbssteuer progressiv zu gestalten, dass die Grunderwerbssteuer davon abhängig ist, also wenn man ein Grundstück kauft, je teurer das ist und je mehr Grundstücke man schon hat, desto höher der Steuersatz. Ja, vielleicht hätte man auch ihn mit sowas bekommen.
Gesprächs diese Übung gemacht hätten, glaube ich nicht, dass wir jetzt uns auf etwas geeinigt hätten, weil da war die Dynamik einfach sehr angespannt. Und dann kam dieser Moment, wo wir ein bisschen
Steuersenkung für Geringverdiener ist jetzt ja auch wirklich, also das ist ja keine Gut, man kann es auf ein Plakat schreiben, ja, aber was soll das denn real bedeuten?
Wir haben Verständnis füreinander gezeigt haben und gesagt haben, ja komm, lass mal darüber reden.
Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir den Menschen viel häufiger kennenlernen hinter der Meinung. Und dann sind wir auch viel bereiter, die Meinung zu überdenken und zu gucken, gibt es da vielleicht doch was, worauf wir uns einigen können. Und wir nehmen uns ganz, ganz häufig die Zeit nicht, sondern wir sagen, hey, deine Meinung ist falsch, deswegen bist du als Mensch falsch und darum habe ich überhaupt gar keine Lust darauf. Und weg mit dir. Und ich glaube, ihr habt genau das Gegenteil gerade gemacht. Und das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. Was habt ihr voneinander gelernt?
Warum sie meint, eine Einführung einer Vermögenssteuer oder die generelle höhere Besteuerung von Reichen wäre höher, müsste höher sein. Das habe ich von ihr gelernt, aus welchem Background das resultiert bei ihr. Ich bin trotzdem nicht der Meinung, aber ich habe jetzt verstanden, warum sie auf die Straße geht und sagt, ich möchte, dass das so geschieht.
Ich habe gelernt, dass es auch jetzt auch anschließend zu dem Thema mit Undankbarkeit, dass es auch viel um Anerkennung gehen kann. Also ob man vielleicht tatsächlich in der Gesellschaft das Narrativ ändert. Und ich habe da auch erkannt, vielleicht kann man auch, muss man auch vielleicht auch in dem Sinne und motiviert dann auch Menschen, die viel Geld haben, auch das anerkennen und sagen, ja klar, tragt ihr viel.
Davon gibt es aber zu wenig, sorry, dass du das sagst.
Ja, aber das ist vielleicht auch etwas, worüber man durchaus reden kann.
Man hätte ihn vielleicht auch damit packen können, dass man ihn gegen Erben ausspielt. Ja, also dass man sagt, schau her, du hast dir das selbst erarbeitet, du hattest während der Corona-Zeit eine gute Geschäftsidee, du hast bestimmt auch viele Stunden gekloppt, ja, du bist quasi so Selfmade-Unternehmer. Aber was ist denn mit denen, die erben? Ja, wenn Friede Springer einfach dem Matthias Döpfner, die nicht mal verwandt sind, 1 Milliarde vererbt und der zahlt darauf keinen Euro Steuern, ja, da geht es nicht mal um Familie. Also sollte der nicht mehr Steuern zahlen, sondern wenn man noch aus diesem Familiending raus. Das wäre mal ein interessanter Blickwinkel gewesen.
Dass man sagen kann, ja, also nicht gegeneinander zu kämpfen, konstruktiver zu sein, würde uns mehr weiterbringen, als diese Debatten zu führen, der fiese Millionär oder die linke Ideologie, die nur mehr Geld von den Menschen will. Ich glaube, da werden wir uns, da wird man sehen.
Linke Ideologie sollte aber, ich will es nochmal betonen, nicht bedeuten, der Staat geht mit dem Hut bei Reichen rum. Ja, und nimmt das dann als Ausrede, sich sonst um nichts zu kümmern, ja, das Bildungssystem verrotten zu lassen und so eine Sachen.
Ich bin nicht einig.
Ich finde auch sehr schön, dass wir uns irgendwie so versöhnlich getroffen haben, auf einer menschlichen Ebene. Ja. Und ich habe das Gefühl, davon braucht es wieder mehr in unserer Gesellschaft. Und wenn wir mit der Haltung rausgehen, verändert sich sehr, sehr viel. Also danke, dass ihr da wart.
Danke auch.
Danke auch vielmals.
Chansin und Pacheo waren am Anfang sichtlich genervt von dem anderen. Und ich hätte fast nicht gedacht, dass sie noch die Kurve kriegen. Aber als sie den anderen angefangen haben zu sehen und Anerkennung für das, was der andere macht, gefunden haben, konnten sie sich auch annähern. Und ich finde, das gibt so ein größeres Ganzes auf die Art und Weise, wie wir Diskussionen führen. Wenn wir das mehr tun, den anderen anerkennen und wirklich Perspektiven übernehmen, gut zuhören, glaube ich, kann es in ganz, ganz vielen Themen eine Einigung geben.
Ich würde ja behaupten, es wäre noch einfacher, wenn man einfach sich im Steuersystem sehr gut auskennt, ja, Beispiele hat wie Matthias Döpfner, um dann den anderen abholt. Ja, und falls sie dann wieder mit der Story kommen, der Staat würde ja nicht effizient mit dem Geld umgehen, man selbst ginge mit seinem eigenen Geld ja viel besser um, was man selbst erwirtschaftet hat. Ja, wenn man das sich bewusst macht und auf diese Fallen nicht reintippt, ja, und dann noch zum Beispiel mit Freibeträgen argumentiert, ja, um weniger Steuerfälle zu haben, Bürokratieabbau zu haben, dann würde man, glaube ich, so ein Pacheo sehr leicht oder zumindest deutlich leichter bekommen und auf seine Seite ziehen können, um da zumindest ein bisschen was zu bewegen. Ansonsten gilt aber ja, man muss nicht den Pacheo überzeugen, sondern die Gesellschaft, um damit Mehrheiten zu gewinnen, und den muss er sich dann in einer Demokratie eben fügen. Heißt, man muss nicht Christian Lindner und Selfmade-Unternehmer und Matthias Döpfner als Mega-Erben überzeugen, sondern die Leute da draußen. Ja, spannende Sendung, wie ich finde. Lasst uns in den Kommentaren gerne weiter diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Zum Schluss möchte ich euch nochmal auf meinen Text zum Grunderbe hinweisen. Das Grunderbe ist schlechter als sein Ruf. 20.000 Euro vom Staat zum 18. Geburtstag. Progressiver Vorschlag oder Ablasshandel für einen maroden Staat. Den Artikel packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst ein Like da, ihr lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns demnächst wieder beim nächsten Video. So meine Hoffnung. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.